Halleluja, ihn hoch erheben. Christa, hast du ein Gedicht, das den Herrn erhebt, den Herrn lobt, den Herrn preist, den Herrn groß macht? Wir wollen. Halleluja, ich will. Nicht, ob ich mir wünsche, nein, ich will den Herrn loben.
Noch immer breitet Gott die Arme über seine Schäfchen aus, kennt sie allesamt mit Namen, bringt sie in sein Vaterhaus. Er bewacht all unsere Schritte, hält dich fest, wenn du versinkst, sendet Michael den Streiter, wenn du mit dem Bösen ringst. Hass und Zweifel sind wie Feuer, die uns leicht verzehren. Das Vertrauen und der Glaube lässt die Freude wiederkehren. Ach, wie wenige kennen ihn, lachen, spotten sein, weisen seine Hand zurück, leiden lieber Pein. Doch sie haben keine Hoffnung auf ein Weiterleben, weil das Kreuz für sie zu schwer, wollen sie sich nicht ergeben. O Mensch, verharre, vertraue auf ihn, er will mit dir über den Jordan ziehen.
Halleluja, Gott will mit dir über den Jordan, über die Probleme ziehen. Heute Morgen, ich möchte zwei Anliegen weitergeben und für die möchten wir als Gemeinde beten, ganz besonders. Und zuerst einmal Geschwister aus Pakistan, ein Pastor aus Pakistan hat mir geschrieben, die Talibans, die wüten dort im Land, stürmen die christlichen Häuser. Und die Christen haben ja ihre Häuser mit dem Roten Kreuz alles so signalisiert. Und hier wohnen Christen und plündern, zerschlagen Porzellan, maskiert natürlich so wie Verbrecher, bei uns Bankräuber. Und so weiter. Und es ist eine große Not. Und sie bitten um Fürbitte, die Geschwister in Pakistan. Ganz besonders in Karachi. Weiß ich, sag nichts, wenn da oben in den Bergen irgendwo ist, aber schon am Meer, ganz unten. So, wir möchten für die Geschwister beten. Und dann, Lynn Crow hat mir geschrieben, aus Mexiko, die müssen alle Gottesdienste canceln, also schließen, wegen dieser Schweinegrippe. Und die können nur über Fernsehen oder nur über Radio Gottesdienste ausstrahlen. Du siehst also, der Teufel versucht, Kinder Gottes entweder so zu stören oder anders zu stören. Aber wir möchten heilige Hände aufheben und einfach Gott loben und preisen und sagen, Herr, du bist Sieger und du bleibst Sieger. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Gemeinde in Mexiko, die Gemeinde, nicht nur die eine Gemeinde von Crowns, nein, Herr Jesus, alle Gemeinden, alle Gottesdienste, Herr Jesus, dass du dort die Menschen segnest, die zum Wort Gottes gehen wollen, das Wort hören wollen, die in die Versammlung gehen möchten und nicht mehr dürfen per Gesetz. Vater, ich segne ganz besonders die Geschwister in Mexiko und auch die Gläubigen in Pakistan. Halleluja, Herr Jesus, du legst den Taliban das Handwerk. Ich danke dir. Herr, du wirst Sieger über diese ganzen Gewalttaten, ganze Verbrechen, den ganzen Hass. Herr Jesus, du wirst sie überwinden. Du wirst nämlich die Welt reinigen von denen, die die Welt verdorben haben. Ich danke dir, Jesus, dass wir als Gläubige zusammenstehen dürfen mit all den Christen weltweit. Jetzt in Jesu Namen. Das Kreuz Jesu wird siegen. Halleluja. Er hat gesiegt auf Golgatha, der Löwe aus Juda. Halleluja, ich preise dich, Gott, und rühme dich, Heiland, dass ich meine Geschwister jetzt dir ganz besonders anbefehlen darf. Amen. Amen.
In Hebräer 1, im ersten Kapitel steht, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Das bedeutet, sie können in jeder gewünschten Gestalt kommen. Und dann steht danach, sind sie nicht ausgesandt um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Vater, wir bitten dich für unsere Geschwister, die der Johannes eben genannt hat, nicht wahr, in Afghanistan oder wo das auch ist, Pakistan, ja, nicht, schütz dein Volk, Vater, und schick Engel dahin. Die anderen sollen auch merken, dass sie nicht hilflos ihren Terror ausgeliefert sind. Vater, wir danken dir, du bist ja für uns und nicht gegen uns. Halleluja.
Amen. Ich bewundere, Halleluja, ich bewundere den Mut der Christen in Indien und Pakistan. Die machen ein ganz großes Kreuz an der Tür und die wissen, dort wohnen Kinder Gottes. Die anderen machen Hakenkreuz oder diesen Hexagramm an der Tür und so weiter, wo die Hindus sind und so weiter. Aber die erwarten das Kreuz und lieben das Kreuz. Und die werden natürlich verfolgt. Der Teufel hasst das Kreuz. Es geht gar nicht anders. Das Kreuz, Jesus wird gehasst. In den letzten Tagen, der Hass wird so groß gegen alles, was Christus ist, was Gottesdienst ist. Und wir erleben das buchstäblich in unseren Tagen. Auf der Seite der Welt und auf der anderen Seite der Welt. Aber seine Engel sendet er. Amen. Und die Engel Gottes sind auch bei uns heute Morgen. Amen. Bei dir steht ein Engel, ein starker, mächtiger Engel Gottes. Halleluja. Lass uns weiter singen und Gott loben und preisen. Uns im Geist anbeten. Oh, Halleluja. Shika daramarama shiku daramatsanda darabita sora. Halleluja. Du bist der Heiland der Welt. Shukurima Sarambula Tasarima Doba. Oh, deine Liebe ist spürbar. Deine Liebe ist greifbar. Deine Liebe ist fassbar gerade jetzt. Halleluja, halleluja. Shurina Soba Amahaka la Binde Litishu. In der Sodana Mikara Namidusa da Tila Kopa. Halleluja, du wachst über deine Kinder heute Morgen. Halleluja, über dein ganzes Werk, über deine Liebe, deine Lieben, Herr. Halleluja, Sharamunda di Kalabanti, Solanetu suli Kalabidosa. Und du führst sie auf rechter Straße, um deines Namens willen. Kura Paschato, der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Halleluja, 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 Halleluja. Du hast deinen Sohn geopfert aus Liebe zu uns. Halleluja, 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 und bete an das Lamm. Und während wir so in Anbetung sind, wir bringen unser Morgenopfer nach vorne. Wir preisen den Herrn mit unseren Gaben. Zu jedem Gottesdienst gehörte im alten Bund ein Opfer. Und wir möchten den Herrn preisen mit unseren Gaben. Das, was Gott dir gegeben hat, preise ihn, bete ihn an und sag: Danke, Herr, und danke, dass ich dir ein Opfer bringen darf. Eigentlich sollte ich in den Korb, eigentlich sollte ich mein Leben ganz dir verschreiben und ganz übergeben, aber du darfst einen Groschen, eine Münze, eine Gabe, dein Zehnten, du darfst dem Herrn deinen Zehnten bringen, du darfst Gott an deine Finanzen beteiligen. Es ist Gnade, dass wir das doch dürfen. Bald kommt der Tag, wo wir das nicht mehr können, aber jetzt ist noch Gnadenzeit. Gnadenzeit, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu ehren, Gott zu preisen. Hosanna, ist das? Okay. Hände zum Himmel auf und wir sagen: Herr, du regierst, du hast alles unter Kontrolle und du bist Herr über meinen Körper, du bist der Herr über meinen Geist, du bist der Herr über meine Seele, du bist der Herr über meine Familie, Herr, du bist der Herr über meine Finanzen, du bist der Herr über unsere Gemeinde, du bist der Herr aller Herren. Halleluja! Und wir preisen dich, Herr, denn du regierst. Halleluja! Und dein Friede regiere unsere Herzen heute Morgen. Halleluja! Amen! Gib deinem Nachbarn noch die Hand und grüße ihn und sag: Der Herr ist gut. Der Herr liebt dich. Der Herr ist barmherzig und gnädig. Praise Gott. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Praise Gott. Gott ist ein guter Gott. Wir preisen ihn und beten ihn an. Lass uns Platz nehmen. Wenn du deinen Nachbarn gegrüßt und geliebt hast, die Liebe Gottes ist es, was uns verbindet. Die Sympathie des Himmels. Lob und Dank. Lasst uns Platz nehmen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu dem Thema heute. Ich habe eine Botschaft vom Herrn bekommen, die möchte ich mit euch teilen. Meine Botschaft lautet in einem Satz, drei Worte: Schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Das ist die Botschaft, die ich habe. Und die möchte ich dann nachher mit Gottes Hilfe ausbauen. Schau nicht zurück. Doch bevor ich das bringe, die Botschaft, möchte ich dich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Am Mittwoch habe ich eine Botschaft um 16 Uhr. Löse dich vom Geist des Mangels. Der Teufel will dich in Armut stürzen. Der Teufel will dich in Krankheit stürzen. Der Teufel will dich in Probleme stürzen. Löse dich vom Geist des Mangels. Das ist das Thema am Mittwoch, 16 Uhr. Ganz, ganz herzlich eingeladen. Dann am Freitag: Warum wartest du so lange? Warum wartest du so lange? Warum wartest du so lange, wenn der Herr dich ruft? Wenn der Herr dir einen Auftrag gibt? Wenn der Herr zu dir geredet hat, warum wartest du so lange? Dann am Samstag, da möchte ich euch alle im Namen der Brautleute von Steyern und
immer einladen. Die haben Hochzeit um 11 Uhr. Wir möchten euch einladen zur Trauung. Und dann möchte ich auch einladen, gleichzeitig hier zu bleiben, nicht nach Hause zu gehen. Die kochen und brutzeln und machen ein Fest, mal Hochzeitsmahl. Und die solltet alle da sein. Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen. Würdet ihr beide aufstehen, damit ihr wisst, wer heiratet? So, damit ihr so... Ja, und wir geben einen Applaus und wünschen jetzt schon für die Lieben Gottes Segen. Halleluja, praise Gott. Und die sollen eine gute Zeit haben. Wir beten für schönes Wetter. Wir beten für Harmonie und dass die Liebe Gottes in unserer Mitte ist. Also wir werden, also ich lade euch ein, dann abends, natürlich die Hochzeitsgäste sind woanders wahrscheinlich, aber abends haben wir Gottesdienst. Und ich möchte euch auch einladen zum Gottesdienst. Das Thema wird am Samstag sein, Gott hat alles, was du brauchst. Also wir lösen uns vom Geist des Mangels am Mittwoch und dann am Samstag, Gott hat alles, was du brauchst. Und dann möchte ich für den 10. Mai einladen zum Muttertag. Alle Mütter, lass deine Mutter nicht zu Hause. Selbst wenn sie im Rollstuhl ist, schieb sie her. Bring deine Mutter hierher, ich habe etwas für die Mutter. Ein Wort Gottes, der Trost der Mutter wird mein Thema sein. Weißt du, Gott vergleicht sich mit einer Mutter. Und wenn du eine Mutter hast, dann kannst du Gott danken. Du solltest für deine Mutter Gott danken. Und selbst wenn deine Mutter im Himmel ist und nicht mehr da ist, du hast einen Grund zu danken für deine Mutter. Halleluja. Und ich möchte dich zur Dankbarkeit für deine Mutter verpflichten. Und ich möchte den Müttern danken. Auf eine besondere Art und Weise dieses Mal. So, und ich lade alle Mütter ganz, ganz herzlich ein. Mütter, kommt her selbst und bringt eure Mütter mit. Und so weiter. Wenn du keine Mutter hast, nicht mehr hast, dann bring wenigstens das Bild deiner Mutter mit. Wir wollen Gott danken für die Mutter. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und das ist ein Gebot, das Verheißung hat. Bei manchen Leuten klappt es nicht in ihrem Leben. Die fragen, was ist mit mir los? Ich bin unter einem Fluch. Du bist unter einem Fluch, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst. Das einzige Gebot von den 10 Geboten, die der liebe Gott gegeben hat, das einzige Gebot, das Verheißung hat, das ist das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Alle anderen Gebote, ob du dich hältst oder nicht hältst, hat zwar Auswirkungen, aber nicht so eine massive irdische Auswirkung, private, materielle Auswirkung, also das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Also ich möchte dieses Mal auch ein bisschen anders machen, also wenn du keine Mutter mehr hast, und wir haben so viele Leute, die keine Mütter mehr haben, aber die ist im Herzen. Und da bringst du ein Foto mit. Und wir wollen diese Fotos hier hinlegen und Gott danken für die Mütter, die uns das Leben geschenkt haben. Was wärst du ohne der Mutter, wenn deine Mutter dich nicht geboren hätte? Wenn deine Mutter dich nicht großgezogen hätte? Wenn deine Mutter dir nicht gedient hätte, das Letzte gegeben hätte? Und die Zeit, wo wir groß geworden sind, es war keine paradiesische Zeit. Es war eine schwierige Zeit. Wir haben Grund, Gott für die Mütter zu danken. Und wenn du anfängst, für deine Mutter zu danken, für deinen Vater zu danken, beides gehört dazu, denn Gott macht in einem Atemzug Vater und Mutter. Also er trennt nicht Vater und Mutter, aber die Mutter wird besonders geehrt an diesem Tag und wir wollen das tun. Also ich lade euch herzlich ein und wie gesagt, ihr müsst, das ist noch ganz arg wichtig, für die Brautleute, ihr müsst, entweder sagt es der Irma oder unsere Schwester Monika, ich weiß nicht, wo sie gerade sitzt. Monika, wo steckst du? Ach, du bist in der Küche. Okay, also entweder sagt das, damit sie wissen, wie viel Schnitzel sie einkaufen müssen. Wie viel Salat sie besorgen müssen und wie viel, was sie besorgen müssen. Die müssen wissen, denn wir wollen nicht auf eine Überraschung uns einlassen, sondern sagt es ihr, dass ihr kommt, ihr müsst nichts bezahlen. Weißt du, wir wollen hier eine Gemeindehochzeit machen. Ich will euch sagen, was eine Gemeindehochzeit ist. Eine Gemeindehochzeit ist nicht, wo die Hochzeitsleute alles bezahlen, sondern die Gemeinde tragt es zusammen. Ich bin in Israel, Gott hat, ich glaube, du warst auch dabei. Ich bin in Israel, dann kommt der Rabbi und sagt, Pastor, ich möchte dich zur Hochzeit einladen. Unten im Kibbutz ist eine Hochzeit, wir laden ein. Wir haben gesagt, ja, aber wir kennen die Leute gar nicht. Da sagt der Rabbi, kein Problem. Wir haben auch kein Geschenk, sagt er, kein Problem. Ihr bringt jeder ein bisschen was mit und macht ein Geschenk da an die Brautleute, ein paar Schekel und das ist okay. Und als wir dann zur Hochzeit kamen, es waren fast 400 Hochzeitsgäste. Du sagst, um Himmels Willen. Dann sagt der Rabbi, als wir dann am Tisch sitzen, sagt, das war noch gar nichts. Der Oberrabbiner von Jerusalem hat die Hochzeit für seine Tochter ausgetragen. Und weißt du, wie viele Leute da waren? 25.000. Weißt du, die Hochzeit. Wir machen so einen Zirkus. und so weiter. Ja, darf ich nicht. Du wirst eingeladen zur Hochzeit, auch zu der Hochzeit des Lammes, beim Herrn Jesus. Wir sind herzlich eingeladen und da dürfen wir nicht da so kleinkariert sein. Ich darf nicht kommen, du wirst eingeladen und du musst die Einladung nur annehmen. Und ich mache euch Mut, freut euch, genießt euch und bringt Sonnenschein im Herzen mit. Und wenn das hast, das ist schon ein großes Geschenk. Sonnenschein im Herzen. Schau nicht zurück, ist mein Thema heute Morgen. Halleluja. Schau nicht zurück auf das, was passiert ist, was nicht passiert ist, was gekommen ist, was nicht gekommen ist, was du erreicht hast, was du nicht erreicht hast. Schau nicht zurück. Das belastet dich manchmal. Das belastet dich. Weißt du, Rückblick ist gut auf der einen Seite. So Feedback, was war nicht, ist okay. Aber sich daran festzuhalten und zu sagen, ach, was haben sie mir angetan? Wie bin ich verletzt? Wie bin ich verwundet worden? Ich darf dir eines sagen, bald ist der Teufel besiegt. Gestern haben wir ein gutes Thema gehabt. Der Teufel muss jeden freigeben, jeden rauslassen. Keine einzige Klaue darf zurückbleiben in Ägypten. Bald hat sich der Teufel ausgetobt und ausgewütet und so weiter. Bald werden wir den Teufel gar nicht mehr brauchen. Im Himmel braucht man den Teufel nicht. Im Himmel braucht man das Negative nicht mehr. Im Himmel braucht man den Widersacher, den Verkläger der Brüder, der Herr hat uns alle gerechtfertigt. Also was soll der noch, der alte Lump, und dann noch groß uns anhaben können? Da ist er erledigt. Bald ist es vorbei mit ihm. Halleluja, bald ist es vorbei. Bald hat er ausgedient. Bald sind deine und bald sind meine Kämpfe zu Ende. Der ganze Stress. Bald sind wir am Ziel. Bald gehen wir durch die Perlentore hindurch. Und wenn sobald du die Perlentore passiert hast, ist alles hinter dir. Die ganze Sinnflut und die ganze Krisen, der ganze Abfall, die ganze Gottlosigkeit und der ganze Unglaube. Für uns als Kinder Gottes, hör mal mir gut zu, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Beste hat der Herr immer am Schluss aufgehoben. Das sehen wir bei der Hochzeit in Kana. Der beste Wein ist für den Schluss aufgehoben. Die größte Freude ist für den Schluss aufgehoben. Der größte Jubel für den Schluss. Unser Leben läuft nach ganz anderen Gesetzen ab, als das hier bei der Masse übrig ist und so weiter. Der Herr ist es, der uns vorausgeht. Der Herr ist es, der uns alles vorbereitet. Der Herr ist es, der alles fix und fertig macht um uns, sodass wir nur noch nachfolgen müssen. Und wir sollen dort sein, wo der Herr ist, der gute Hirte. Wir führen ein von Gott geplantes und von Gott gewirktes Leben. Deshalb schau nicht zurück, was du verloren hast. Wir leben ein vom Herrn gewirktes und geplantes und gelebtes Leben. Wir sind Erben Jesu Christi. Ich habe nichts, du hast nichts, wir haben nichts. Aber er hat alles für dich zurückgelassen, was er als Siegespreis, als Lohn bekommen hat. Und das ist für dich seine ganze Herrlichkeit. Wir ziehen oft an einer schweren Last. Weißt du, wir haben gestern von der Familie gehabt. Und das ist mir so groß. Wir ziehen ein Lamm für eine Familie. Ein Mensch, ein Gläubiger in eine Sippe, und du ziehst meine Sippe, oh, diese sturen Hunde, Westen, die wollen nicht, ich mach alles, und ich schlepp und schlepp, und weißt du, ich habe mich gefragt, mein Gott, als ich so drüber nachdachte, habe ich gesagt, mein Gott, warum haben die Geschwister, die Gläubigen, so viel Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, die ziehen die Last der ganzen Sippe, auf dass dein Haus gerettet werde. Auf dass deine Familie gerettet werde. Du ziehst an einer Last. Und kein Wunder. Und dann ganz besonders die Frauen. Wenn ich so anschaue mit Rückenschmerzen, wer nach vorne kommt zum Gebet, ich analysiere, ich mache mal jetzt meine eigenen Gedanken. Gerade die Mütter ziehen so stark an den Lasten, damit mein Junge, meine Tochter, meine Enkel, meine Urenkel, damit die alle in den Himmel kommen. Die ziehen. Kein Wunder, dass du Rückenschmerzen hast. Und der Herr heilt dich. Und der Herr wird dich heute Morgen heilen, wenn du nicht mehr den ganzen Schweif hinter dir ziehst, sondern sagst, Herr, ich halte mich an dir und du ziehst mich und ich kann da nur noch festhalten. Und du wirst mich rausziehen aus dem Verderben. Meine Familie, wir haben eine große Aufgabe. Und wir ziehen manchmal allein, wir denken, ich bin ganz allein. Mir hilft niemand, für mein Haus zu beten. Mir hilft niemand, die Menschen rauszuzerren, rauszuschleppen und rauszuziehen aus dem Sumpf. Und je tiefer so ein Mensch im Sumpf steckt, desto schwerer ist er rauszuziehen. Und je mehr er sich strampelt, desto tiefer sinkt er noch. Am besten, du ziehst nicht und du tust nichts. Lass den Herrn arbeiten. Satan muss bald alle freigeben, die zu dir gehören. Halleluja. Alle freigeben, nacheinander. Es ist nicht leicht, so eine ganze Sippe in den Himmel zu ziehen. Du weißt, wie hoch der Himmel ist. Es ist nicht einfach. Und darum die vielen Probleme. Und deshalb verstehe ich, nicht der Lot und nicht die Töchter haben zurückgeschaut, sondern Frau, Mr. Lot, Mrs. Lot. Die Frau hat zurückgeschaut. Warum? Ja, wo sind die Schwiegersöhne? Wo sind meine Enkel? Die hat zurückgeschaut. Was bleibt alles in Sodom zurück? Die Mutter hat zurückgeschaut. Wir mögen manchmal böse sein und negativ über diese Frau reden, aber die Frau hat ein Herz gehabt noch für die anderen. Und Frauen haben ein Herz für die Verlorenen, die zur Familie gehören. Dann, was sollen meine Töchter, diese beiden Töchter, was sollen sie ohne Männer machen? In der Fremde, in der Einöde, in der Höhle dort. Wo sind sie? Warum kommen die nicht mit? Die Verlobten. Schau nicht zurück. Auch wenn es hart ist. Auch wenn es schwer ist. Gott sagt, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Das ist für mich Gottes Wort. Alles andere kann ich vergessen. Du und dein ganzes Haus. Auch wenn die heute nicht alle mitziehen und mitgehen und mitmachen. Deine Enttäuschungen dürfen dein Leben nicht bestimmen. Das ist die Botschaft. Und schau nicht zurück. Deine Schuld darf nicht dein Leben bestimmen. Dein Versagen darf nicht dein Leben bestimmen. Deine Geschichte, deine Vergangenheit, dein Background darf nicht dein Leben bestimmen. Deine Herkunft, wo kommst du her? Deine Abstammung, deine Rasse, dein Alter, deine Krankheit, deine Finanzen dürfen dein Leben nicht bestimmen. Schau nicht zurück auf deine Ausbildung. Schau nicht zurück auf deine Familie, auf dein Handicap, auf deine Gefühle. Schau nicht zurück, was du fühlst und empfindest. Schau nach vorne. Dies ist die Richtung, die Gott mir zeigt, dass ich dir sagen sollte. Wer das Leben gewinnen will, der muss sich von all dem negativen Zeugs lösen. Sodom, Gomorra, Jerusalem, Israel, Rom, Moskau, Berlin, all das muss zurückgelassen werden. Und nur noch das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, das soll dein sein. Vergiss, wo du herkommst. Jeder hat so seine Geschichte. Ich lese Hesekiel 16, der sechste Vers ist ganz wichtig für mich, aber schlag auf Hesekiel 16, da geht es um deine Herkunft, deine Geburt und so weiter, weil so viele Leute rummachen, ach, ich bin in keiner adligen Familie geboren, es wäre so gut, wenn ich dort und dort in diese Familie hineingeboren wäre, du versuchst dann eine andere Familie da auszusuchen, so Rockefellers vielleicht, vergiss das alles, oder eine berühmte Familie, du gehörst zu einer Familie, die nix ist, die haben nicht einmal einen gescheiten Namen. Hufnagel oder was weiß ich, was für Namen du auch haben hast. Hesekiel 16, schlag auf. Deiner Herkunft und deiner Geburt nach stammst du aus dem Land der Kananiter. Das sind alles Heiden. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Das ist jetzt eine Anspielung auf Israel. Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hat man deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz abgerieben, nicht in Windeln gewickelt. Nichts von all dem hat man dir angetan. Kein Auge zeigte dir Mitleid. Niemand übte Schonung an dir, sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt. Ein Findelkind bist du. Das ist also die Geschichte, die Vorgeschichte. Ausgesetzt und man verabscheute dich. Da kam ich an dir vorüber, ist der Herr Jesus, der allmächtige Gott. Und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du blutverschmiert dalagst, bleib am Leben. Das ist Gottes Wort. Bleib am Leben. Schau nicht zurück, wo du herkommst, dass man dich liegen gelassen hat, dass niemand mit dir was zu tun haben will, dass man sagt, Schluss, wir haben hier mal jemanden in der Gemeinde gehabt, der ist so ein kleiner Mann, der, wenn man Anzüge gekauft hat, hat man Konfirmandenanzüge für ihn kaufen müssen. Dieser kleine Mann, und als er geboren wurde im Saargebiet, hat man ihn in Zeitungspapier eingewickelt und unter dem Waschbecken gestellt. Und geht eine Krankenschwester vorbei und sagt, das sind doch Menschenfüßchen. Und nimmt raus und holt den Jungen, der in Zeitungspapier eingewickelt wurde, genau ähnlich wie diese Situation, gibt dem Jungen einen Klaps und der Junge erwacht zum Leben. Das ist unser Hermann. Wie alt wird er? Der wird 73, oder ist es so? Über 70 ist er auf jeden Fall geworden. Aber der sollte nicht leben. Der sollte nicht existieren. Aber Gott wollte, dass der junge Mann existiert und dieser Mensch Mensch wird. Gott will, dass du existierst. Und so ähnlich, so die Krankenschwester Gottes, der Heilige Geist, kam an dir vorbei. Und wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und du bist herangewachsen, das ist Israel natürlich, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht. Doch du warst nackt und bloß, da kam ich an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein, Hochzeit natürlich, Trauung, spricht der Herr, und du wurdest mein. Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich kleidete dich mit guten, bunten Gewändern, Königsgewändern, zog dir Schuhe aus Tachaschleder an und hüllte dich in Leinen und kostbaren Gewänder. Ich legte dir einen prächtigen Schmuck an, legte dir Spangen an um die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Reif, Ohrringe hängte ich dir an deine Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, in Büso, Seide und bunte Gewänder dich kleiden. Feinmehl und Honig war deine Nahrung. So wurdest du strahlend und schön und wurde sogar Königin. Der Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern, denn mein Schmuck, den ich dir anlegte, hat deine Schönheit vollkommen gemacht. Das ist so ein Bild auf Israel, auf den Gläubigen. Gott ist vorübergegangen an dir und mir. Hesekiel, hier in diesem Hesekiel-Wort. Und Gott hat dein Elend gesehen. Und deshalb, du kannst deine Geschichte, deine Herkunft total vergessen. Und wir müssen das mehr oder weniger, unsere Herkunft vergessen. Abraham, wo ist der hergekommen? Aus Ur in Chaldea, aus diesem Heidenland. Aus diesem Land voll Götzen und Götzenbilder und so weiter. Babel, dort kam er her. Vergiss deine Geschichte, wo du herkommst. Gott hat dich gefunden. Du bist sein Findelkind. Und er sagt, aus dir will ich was machen. Jetzt bekommst du eine andere Geschichte, kommst in einem anderen Zustand. Du bist nicht mehr verloren. Du liegst nicht mehr unter dem Waschbecken, unser Hermann. Die Krankenschwester hat dich gefunden. Was vergangen ist, ist vergangen. Gott sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Du kannst vieles aus deinem Leben nicht ungeschehen machen. Es bleibt so, wie es ist. Schau nicht zurück auf deine Vergangenheit. Das macht dich krank. Das macht dich kaputt. Das ruiniert dich. Das zieht dich nach unten. Schau nach vorne. Unsere Vergangenheit hat keine Zukunft. Deine Vergangenheit hat keine Zukunft. Sei doch ganz ehrlich, mach dir gar nichts vor. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte, wie wir sind, kommen wir nicht weit. Aber gerade das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt, Lob und Dank. Und er gebraucht Leute, die nichts sind. Ich denke nur an diese Erbauer der Stiftshütte, wo der liebe Gott eingezogen ist und wohnte und sein Tempel war und das, was er befohlen hat zu bauen. Die Erbauer der Stiftshütte waren alles Hilfsarbeiter in Ägypten. Die konnten nichts anderes als nur Ziegel produzieren. Und gerade als der Herr sie berief, der Herr sagte, ich will euch in meinen Dienst stellen. Ihr seid willig, ihr seid lernbereit, lernfähig. Ich will aus euch Künstler machen. Und die haben so ein Haus gebaut oder eine Hütte dem Herrn gebaut. Die Herrlichkeit Gottes war da. Die Herrlichkeit Gottes war da. Und Gott will dich benutzen als Unfähigen. Er befähigt, sein Geist befähigt. Und du wirst Künstler. Und wenn du richtig mit Gott lebst und wandelst, du wirst kreativ auf allen Gebieten deines Lebens. So, wir haben keine gute Vergangenheit, sind nur Hilfsarbeiter gewesen, Ziegelproduzenten. Immer wieder nichts anderes wie Ziegel getreten und Stroh gesammelt und. Du warst verloren, ausgesetzt, dir selbst überlassen. Aber Gott hat aus dir das Beste gemacht bis jetzt. Halleluja. Wir haben gelernt, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln. Was hat er alles aus dir gemacht? Du warst verstümmelt, du warst missgebildet, missraten. Es ist interessant, das schöne Bild von Michelangelo, der junge David. Die Geschichte von diesem jungen David ist von dieser Statue. Die Geschichte ist die, er geht vorbei an dem Hof der Medici und sieht so einen missratenen Felsblock. Da hat sich einer mal versucht und andere mal versucht und aus dem ist nichts geworden. Und dann fragt Michelangelo, kann ich diesen Brocken bekommen? Und dann hat er daran gearbeitet und dann hat er ein wunderbares Kunstwerk draus gemacht, als es enthüllt wurde. Die ganze Welt staunte, der junge David. Und das hat er aus dem gemacht, aus diesem Klotz. Der, wo das vorher wusste, was das für ein unbrauchbarer, missratener Steinblock war. Und das hat er aus dem gemacht. Wenn der Künstler Gott an dein Leben rankommt, dann wirst du der junge David, die junge Maria, der junge Josef. Und das staunt die ganze Welt. Das hat er aus ihm gemacht, aus diesem missratenen Block. Eigentlich unsere ganze Geschichte, unsere Vergangenheit, wenn wir ganz ehrlich sind, ist nichts anderes wie eine missratene Geschichte. Wir haben immer wieder probiert und nie geschafft. Immer wieder Anlauf genommen und immer wieder gestolpert. Und dann kommt der Michelangelo Gottes, der Meister, weißt du, der nicht ruht. Michelangelo konnte nie ruhen, wenn er sich was vorgenommen hat, so lang drum. Wir haben eine Geschichte, 3 Wochen lang hing er auf dem Gerüst, ist nicht mehr runtergegangen, hat man das Essen ihm hochgegeben. Er musste dieses Bild fertig machen. Er konnte nicht vorher ruhen, bis er nicht das Bild fertig hatte. Der Meister Jesus ruht nicht mit dir und mit mir, bis er uns nicht fertig gemacht hat. Ich meine im positiven Sinne. Fertig gemacht. Bis er dieses Bild komplett hat, alles abgerundet. Wenn du zurückschaust, deine Vergangenheit ist versaut und verdorben. Der Teufel hat vieles dir gestohlen, wurde dir so vieles geraubt. Die Heuschrecken haben deine Jahre gefressen, steht es einmal in der Bibel so. Und guck mal, deine Jahre, deine Schönheit, deine Kraft, deine Träume, deine Visionen, was ist das alles, sich in Luft aufgelöst. Bis der eine vorbeikam, hier unser Jesus. Bis ich vorbeikam, Israel. Bis ich vorüberging und da hatte ich Mitleid und Erbarmen mit dir, habe ich gelesen. Und dann hat er dieses Viertelkind angenommen, zuerst mal gewaschen, gereinigt, geputzt, gebadet, geölt. Der Herr hat so viel an dir getan, in deiner Schwachheit und an deinem Elend. Und du bekommst von Gott jetzt eine ganz neue Geschichte, eine neue Biografie. Du wirst ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Du solltest eigentlich gar nicht leben, gar nicht geboren werden. Aber der Herr wollte, dass du geboren wirst, dass du lebst und überlebst. Mit unserer Biografie kommen wir nicht weit, Geschwister und Freunde. Wir können nicht viel anfangen. Du kannst sagen, ja, ich bin da und da geboren, das und das war ich. Meine Eltern sind Flüchtlinge oder wir mussten alles zurücklassen, Haus und Hof. Oder wir sind umgezogen, x-mal abgebrannt. Und was so da deine Geschichte auch sein mag, weißt du, mit dem kommen wir drüben nicht groß an. Mit diesen Dingen kannst du gar nicht protzen oder stolz drauf sein und einbilden. Schau doch deine Biografie, deine private, persönliche, irdische Biografie. Womit willst du protzen? 4 Kinder, ein paar Enkelkinder. Was ist das bei 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt? Verstehst du? Wir haben nichts Großes geleistet. Äußerlich, menschlich, sichtbar, materiell. Damit können wir gar nicht groß vor dem Herrn treten und so weiter. Aber dann kommt er vorbei, der Wiederhersteller aller Dinge. Und der bringt uns eine neue Story, gibt uns ein neues Zeugnis, gibt uns neue Papiere, gibt uns eine Botschaft für unser Leben, eine Sendung, gibt uns neuen Glauben, eine neue Vision, eine neue Schau. Und jetzt plötzlich alles etwas anders. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das steigert sich dann Stück für Stück, Tag für Tag, mehr und mehr. Weißt du, deine Vergangenheit, die ist oft gar nicht so rühmlich. Und wenn ich die Menschen anschaue in der Bibel, bin entsetzt manchmal. Keine Hohen, keine Gewalt, alles Verbrecher gewesen. Moses war ein Verbrecher. David war ein Ehebrecher. Saul von Tarsus, was war das für ein Mensch? Blut klebt an seinen Händen. Weißt du, wenn du das Alte Testament anschaust, das sind keine rühmlichen Leute. Petrus, was war das vorher für ein Held? Immer so ein großer Maulheld. Und wir sind immer große Maulhelden. Mit dem Mund, da sind wir Meister unseres Faches. Wenn es darauf ankommt, sinken wir. Aber erst als der Heilige Geist über sein Leben kam, als der Herr sein Leben übernahm, da wurde er ein Fels. Als über Moses der Geist Gottes kam, als der Herr ihm erschien und ihm begegnete, er wurde ein riesiger Führer. Sogar, dass Moses sagt, der Herr wird einen Propheten erwecken wie mich. Auf Jesus hingewiesen. Dass er sogar mit Jesus Jahrtausende später auf dem Berg der Verklärung sein konnte. Was war der Elia? Weißt du, wenn du den Elia anschaust als Propheten, wir denken, Elia, das war der Mann Gottes. Ein depressiver, schwermütiger Mensch war das. Ein Melancholiker, der in der Höhle liegt und sagt, Gott, lass mich sterben. Das sind diese Helden. Aber erst als Gott ihm begegnete, als Gott ihn sah, als er sah, dass der Kerl will sterben, sagt, von wegen, bei mir wird nicht gestorben. Bei mir wird gelebt. Und jetzt bekommt Elia eine ganz neue Geschichte. Und er kriegt eine Speise, der Engel, Wasser vom Himmel und Brot vom Himmel. Und in dieser Kraft geht der Kerl 40 Tage und 40 Nächte, bis er, weißt du, es ist nicht durch grüne Auen, durch Galiläa. Er ist bis zum Berg Gottes gegangen in der Wüste, Sinai, schnurstracks. Durch die ganze Halbinsel ist er fast durchwandert, bis er am Berg Gottes kam, in der Kraft, die Gott ihm gab. Wenn Gott dich berührt, bekommst du eine neue Geschichte. Und du tust Dinge, die du vorher nicht einmal geträumt hast. Schau nicht zurück. Schau nicht, was die Isabel dir antun will. Weißt du, es ist interessant, Neues Testament und Altes Testament. Und das schon, allein wenn du dieses Alte Testament mit Neuen Testament vergleichst. Ich bin also erstaunt, wie Gott gnädig ist. Gott sagt im Alten Testament, das bist du vor Christus. Im Neuen Testament, das bist du nach Christus. Christus ist der große Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Und im Alten Testament müssen wir was machen. Wir müssen Gott dienen. Wir müssen uns unsere Opfer bringen. Wir müssen Gott suchen. Wir müssen nach Gott fragen. Im Neuen Testament nicht wir helfen Gott, sondern Gott hilft uns. Amen. Gott hilft uns. Deine Familie ist Gottes Werk plötzlich im Neuen Testament. Deine Erlösung ist ein Werk des Herrn, nicht mehr deine. Du musst jetzt keine Blutopfer bringen. Im Neuen Testament, im Alten Testament wollte David und Salomo und alle, die wollen dem Herrn ein Haus bauen. Nehemia, das zerstörte Haus Gottes, wollte wieder aufbauen. Im Neuen Testament baut der Herr dir dein Haus. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, Johannes 14, und will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Im Neuen Testament baut Gott uns ein Haus. Und er sagt, das letzte Haus wird schöner sein als das erste. Und er legt dir Schmuck an. Er stülpt seinen Mantel über dich, damit deine Blöße nicht offenbar werde. Im Alten Testament, da muss man Gott annehmen, wie er ist. Ja, wie er ist. Im Neuen Testament nimmt Gott dich und mich an als sein Sohn und seine Tochter. Ihr seid Söhne Gottes. Im Alten Testament, da muss man sich anstrengen für seine Gerechtigkeit. Im Neuen Testament ist Jesus dir gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Friede und so weiter. Im Alten Testament muss man sich anstrengen, um Gottes Wünsche zu erfüllen. Im Neuen Testament werden deine Wünsche erfüllt. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Da erfüllt Gott unsere Sehnsucht, das Verlangen des Herzens. Das ist also der Unterschied vor Christus und nach Christus. Schau nicht zurück. Im Alten Testament, da traute sich der Mensch nicht einmal zu sagen, wie heißt Gott. Mose sagte, wer bist du? Wie soll ich sagen? Wie soll ich dem Pharao erklären, wer du bist? Der daseiende Gott, ja, aber was ist das? Aber im Neuen Testament, durch den Heiligen Geist und durch Jesus, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht das und das und das sagen, sondern unser Vater, mein Vater. Gott geht nicht rückwärts, Gott geht immer vorwärts. Wenn du rückwärts gehst, bist du ohne Gott. Hör mir zu. Wenn du rückwärts gehst, geht Gott nicht mit dir. Wir sind nicht von denen, die da weichen, heißt es im Wort Gottes. Wenn du rückwärts gehst in deiner Entwicklung, in deinem Glauben, in deinem Leben mit Gott und so weiter und mit deinem Leben überhaupt, wenn du rückwärts gehst, geht Gott nicht mit dir mit. Du bist ohne seine Hilfe, ohne Beistand und ohne Segen. Und ich sage dir, du kommst nicht weit, wenn du rückwärts gehst. Gott sagte, ihr sollt nicht fragen, wie haben die alten Völker Gott gedient. Sondern ihr sollt nicht zurückgehen und Archäologie betreiben, Ahnenkult betreiben. Ihr sollt nicht fragen, wie haben die gedient. Wenn du fragst, wie die Alten Gott gedient haben, wie sie früher Gott gedient haben, weißt du, die haben Gott gar nicht gedient. Ob jetzt Israel es ist oder Heiden, die haben Gott nicht gedient. Die haben Götzen angebeten, die Höhen angebetet. Die haben Gott nicht gedient. Willst du wieder dort zurückgehen, wo die ohne Gott waren und ohne Hoffnung und ohne Leben waren? Die Heiden da? Nein. Geh nicht zurück. Wenn das alles so gut gewesen wäre, hätten die alle überlebt, der Tempel würde heute noch stehen. Aber Gott ließ den Tempel dreimal hintereinander zerstören, ganz massiv. Wenn Gott mitgemacht hätte. Also, du musst nicht rückwärts gehen. Weißt du, das ist gefährlich. Irgendwann stürzt du in den Abgrund und dann geht es in die Tiefe. Deine Vergangenheit darf nicht dein Leben bestimmen. Die Ruinen dürfen nicht dein Leben bestimmen, die irgendwo links und rechts neben dir liegen. Das Versagen, welches auch immer, von wem auch immer, darf nicht deine Zukunft bestimmen. Auch wenn es noch so gut gewesen ist. Also, weißt du, wenn ich so Leute höre, so Omis und Christen ganz besonders, so Scheinheilige, die nicht mehr weitergegangen sind. Früher, das war so schön. Früher haben sie noch beim Beten die Hände hochgehoben. Früher sind sie noch auf die Knie gegangen. Früher waren die Kirchen noch voll. Früher. Schade, dass ich nicht mehr lebe. Weißt du, das ist so ein Märchen. Es war einmal. Früher. Und das ist auch schon da, wo du anfängst, früher. Und die Frage ist, wie sieht's heute aus? Wo sind die Leute, die früher auf den Knien gegangen sind? Wo sind die Leute, die Hände hochgehalten haben noch früher? Wo sind sie alle geblieben? Weißt du, es kann sein, eine Stimmung, eine Phase sein, aber wir können nicht uns an bestimmten Phasen unseres Lebens aufhalten. Wir müssen weitergehen. Fortfahren im Glauben. Früher, weißt du, wenn der einer kam, der musste sofort in die Quarantäne, der musste zuerst einmal richtig Bibelschule durch und Bibelseminar durch und ein ABC des Glaubens durchmachen, der musste alles, zuerst musste er entsündigt werden, was weiß ich noch, alles gemacht, was mit ihm alles noch gemacht werden musste früher. Und das ist heute leider nicht mehr so. Und ist es schlimm, dass es nicht so ist? Für mich ist es gar nicht schlimm. Wir leben in einer anderen Zeit. Früher, ja weißt du, früher, wenn man da einen Boten, wenn man eine Nachricht jemand überbringen musste, dann hat man einen Boten losgeschickt und der war 3 Wochen unterwegs, bis er ankam, unterwegs wurde eine Nachricht gestohlen, kam gar nicht an. Heute drückst du auf den Knopf und dann verschickst du die Nachrichten, wohin du auch möchtest. Heute schickt man keine Boten mehr. Heute nimmt man das Handy und man spricht plötzlich mit der ganzen Welt. Früher. Früher ist man mit der Pferdekutsche gefahren. Und früher, wenn man nach Rom wollte und über die Alpen, hat man ein Testament gemacht, damit man überhaupt rüberkommt. Man wusste nicht, ob man noch zurückkommt. Früher. Heute steigst du ins Flugzeug, in 2 Stunden bist du dort. Früher. Vergiss das früher. Das ist Nostalgie. Und Gott ist kein Altertumpfleger. Gott hat für alte Türmer nichts übrig, für Denkmalschutz. Er sagt, jeden Tag ist meine Güte neu. Jeden Tag neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse. Das Alte legst du so in den Akten. Von wegen früher. Gott sagt, ich will alles neu machen. Deine Zukunft darf nicht von der Vergangenheit, von dem, was früher war, bestimmt werden. Von den alten Methoden. Früher. Ja, früher hat man ja so und so gemacht. Von alten Prinzipien. Von alten Formen, von alten Rituale, früher. Die ganzen Priester in der katholischen Kirche, die in den Talaren, ich trage auch Talar übrigens, aber nur abgesehen davon, aber die ganzen Priester, die dann im Heiligtum stehen, heute, egal wo, auch in den Religionen, das ist, ich denke nur an die römisch-katholischen Priester, die ganzen Priester, das sind nichts anderes wie Straßenkleider vom alten Rom. Früher, warum zieht sich nicht Anzug an beim lieben Gott? Und eine Krawatte? Oder Jeans. Früher. Und wir leben, du siehst, wie tief wir verwurzelt sind in Vergangenheit, wenn da kein Talar ist, wenn da keine Kerzen sind, wenn da kein Weihrauch ist. Ja, früher hat man Weihrauch gebraucht. Heute braucht man keinen Weihrauch. Heute nimmst du Rosenduft. Weißt du, ich muss dir sagen, warum man früher Weihrauch brauchte. Weil manche Leute, die stören sich und haben keine Ahnung, warum man Weihrauch brauchte. Da war die Königin und die Edeldame und da war der Knecht und die Magd, die waren zusammen in einem Gottesdienst, in der Kirche. Und stell dir mal vor, du kommst aus dem Schweinestall. Du kannst dich noch so gut gewaschen haben und noch so gut gecremt haben. Dieser Geruch des Schweinestalls ist immer da. Aber dann ist der Priester mit dem Weihrauch da, da schmecken alle gleich. Aber heute brauchen wir das nicht mehr. Heute brauchst du höchstens Deodorant. Die Zeiten haben sich geändert. Die Welt ist anders geworden, aber weißt du, wir pflegen Tradition. So, das war gut für die Oma, das war gut für den Opa, aber ist nicht mehr gut für dich und mich. Wir sind in einer anderen Zeit, in einer anderen Phase. Wer in der Vergangenheit lebt, der verarmt, verkümmert. Du darfst also nicht von der Tradition leben, wir sind in der neuen Zeit. Und frag, was haben die damals erreicht, Großes? Was haben sie bewirkt, Großes? Heute kannst du mit einem Knopfdruck mehr bewirken als damals 1000 Arbeiter. So mit einem Bagger, da schaufelst du schnell eine Grube raus. Nur als Bild, damit du es vorstellen kannst, als da 100 oder 200 Sklaven. Wir leben in einer anderen Zeit und die Bibel sagt, schicket euch in die Zeit. Kaufe die Zeit aus, es ist böse Zeit. Die Gerichte Gottes, die Katastrophen, die Krisen, das, was einmal war, die Trümmer des alten Berlins, die Trümmerfrauen und so weiter, das darf dein Leben nicht mehr bestimmen. Diese Verletzungen, diese Demütigungen dürfen dein Leben nicht bestimmen. Du musst heilen von deinen Verletzungen. Aber jedes Mal, wenn du dran denkst, Mensch, ich habe meine Hand hier gebrochen, hast du Schmerzen, kann dich schwören. Jesus kam, dich zu erlösen von deiner Vergangenheit. Da, wo Satan dich überwältigt hat, da, wo er dich geknechtet und versklavt hatte. Früher, da warst du das. Früher warst du ein Gefangener, heute bist du ein Freier. Heute bist du unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gericht. Früher hast du Angst gehabt und man hat dich bedroht, in welcher Form auch immer. Du lebtest von Ängsten und deshalb haben manche Leute heute noch Ängste, weil sie die Ängste nicht abgegeben haben, die hängen und kleben noch an ihren Ängsten. Du hast gehungert. Und vielleicht hast du Schweres in deinem Leben durchgemacht. Und du sagst, ich möchte nicht noch einmal das erleben. Und du fürchtest dich. Aber wenn du mit dem Herrn gehst, der Herr wird dich durchbringen. Ich habe dich in deinem Blut gesehen. Ich habe dich in deinem Elend gesehen. Ich habe dich in deiner Nacktheit gesehen. Gott sieht dich überall. Und er kann dir überall begegnen und helfen und dich daraus erretten. Aus wie viel Not hat dich der gnädige Gott errettet? Denk darüber nach. Und klebt nicht an dem früher. Danke Gott für jede Errettung. Wer unter der Gnade lebt, für den ist die Vergangenheitsfrage geklärt. Dem sind die Sünden vergeben. Der lebt nicht mehr vom Jenseits, also praktisch vom Totenreich. Der lässt die Toten ihre Toten begraben. Für ihn ist die Welt gestorben. Er kümmert sich nicht mehr. Das, was ich abgeschüttelt habe, was ich abgelegt habe, was ich liegen gelassen habe, das beschäftigt mich nicht mehr. Ich schaue nach vorne. Ein Priester Gottes, und wir sind als königliche Priestertum nach 1. Petrus, ein Priester Gottes durfte sich nicht mit Toten verunreinigen. Der durfte nicht einmal auf den Friedhof gehen. Da musste die anderen schicken. Er durfte nicht. Und wenn er sich mit einem Toten verunreinigt hat, war er unrein für eine bestimmte Zeit. Du darfst dich mit toten Sachen dich nicht verunreinigen. Und alles, was Vergangenheit ist, ist tot. Ist tot, ist vergangen, ist nicht mehr da. Depressive Menschen leben ganz stark in der Vergangenheit. Sie beschäftigen sich immer vom früher. Früher, da war ich noch schön. Früher, da war ich noch stark. Früher, da habe ich noch Geld gehabt. Früher, da war ich noch erfolgreich. Früher und so weiter. Und weil es nicht mehr da ist, klagst du, jammerst und murrst und haderst mit Gott. Alle Heiligen haben eine Vergangenheit. Okay, das ist die eine Sache, aber Sünder haben Zukunft. Sünder haben Zukunft. Heilige haben keine Zukunft mehr. Die haben schon ihr Leben gelebt, die haben alles losgelassen, aber Sünder. Und der, weißt du, der Pharisäer und Zöllner, dieser Heilige, weißt du, Gott, ich danke dir, das und das und das. Und der Sünder sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was passiert? Er ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Sünder haben Zukunft. Menschen mit Fehler und Schwächen haben Zukunft. Ich sah dich in deinem Blut liegen. Ich sah dich nackt. Zwei Dinge sollst du tun, wenn du das Leben gewinnen willst, dich richtig freuen willst, den Ballast der Vergangenheit abschütteln möchtest und abwerfen möchtest. Zwei Dinge solltest du tun. Dich von der Schuld der Vergangenheit lösen. Von der Schuld der Vergangenheit lösen und von der Angst der Zukunft dich lossagen. Von der Angst vor der Zukunft. Und dann geht es gut mit dir. Dann fängst du erst mit nach dem Plan Gottes zu leben, nach dem Willen Gottes zu leben, wenn du mit der Schuld der Vergangenheit fertig geworden bist und die Angst vor der Zukunft. Was, wenn die Inflation kommt? Was, wenn eine Krise kommt? Was, wenn eine Hungersnot kommt? Was, wenn ein Erdbeben kommt? Du wirst überleben, mach dir keine Sorgen. Denn der Herr ist da und der Herr trägt die Seinen durch. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Und wenn du richtig mit Gott verbunden wirst, wirst du im richtigen Moment die richtige Antwort und das richtige Lösungswort bekommen. Die richtige Inspiration bekommen. Du denkst, Gott hat dich vergessen. Hör dir diese Predigten von dieser Woche an. Da sind ein paar gute Predigten gewesen. Gott hat dich nicht vergessen am Mittwoch. Dir kann nur einer helfen, Jesus. Satan muss dich freigeben. Und heute diese Predigt, schau dich zurück. Das sind die Botschaften. Besorg dir eine CD oder schau ins Internet rein. Der Herr will dich erlösen von dem Übel. Du denkst, naja, ich habe mein Leben gelebt. Was ist es? Weißt du, manche Leute haben schon mit 40 fühlen sich zum alten Eisen abgeschrieben von der Gesellschaft. Aber der Herr sagt, mit dir will ich was anfangen. Und wenn du auf deine Entwicklung schaust, auf deine Jahre schaust, dann wirst du arm. Aber schau auf das, was Gott dir gibt. Ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als 1000. Ein Tag in seiner Gegenwart, ein Tag in einem Gespräch mit Gott und die Welt sieht anders aus. Eine Geschichte, da kommt Jesus in Jericho vorbei und dann sitzt doch so ein reicher Millionär auf dem Baum. Kannst du dir vorstellen, so was Verrücktes? Der hätte sich lieber Jägersitz anfertigen lassen sollen. Aber er sitzt auf einem Maulbeerbaum. Er wusste, Jesus muss hier vorbeigehen. Und er will unbedingt, hat schon sehr viel von diesem Jesus gehört, aber noch nie gesehen. Er will endlich mal Jesus sehen. Sitzt da und plötzlich der Herr Jesus sagt, also guck mal in diesem wunderbaren Gewand, dass der überhaupt da sich raufgetraut hat. In seine festlichen Kleider da. Und der Zachäus trug keine Lumpen, war kein Bettler. Und dann sagt er, Mann, Zachäus, komm schnell runter, ich muss in deinem Haus einkehren. Und du siehst, der Herr Jesus hat nichts gesagt von wegen Aufräumen, von wegen Neuanfang, von wegen Bekehrung, von wegen Taufe, von wegen Wiedergeburt, nichts gesagt. Er sagt, ich muss nur in deinem Haus kommen. Und als der Herr Jesus bei ihm, beim Zachäus zu Hause ist, plötzlich platzte Zachäus. Und weißt du, was er macht? Bereinigt seine Vergangenheit. Klärt seine Vergangenheit ab. Und sagt, Herr, so ich jemand betrogen habe und so weiter, ich will es wieder alles gut machen. Herr. Und das ist mir so wichtig. Wenn Jesus in dein Leben tritt, dann beginnt Vergangenheitsbereinigung, und zwar richtig, bist aufgeräumt und bei dir fängt was Neues an. Du begleichst deine Vergangenheit, machst deine Vergangenheit wieder gut. Du verabschiedest dich von deiner Vergangenheit. Zachäus sagt, ich möchte nicht mehr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, mir reicht's mit dem, was ich habe. Also es muss sehr reich gewesen sein. Wenn du die Segnung der Zukunft genießen möchtest, musst du dich von deiner Vergangenheit, vom Gestern und Vorgestern und Vorgestern und von deinem ganzen Ahnenkult lösen. Nur so kannst du nach vorne gehen. Suche nicht in den Erfahrungen, wenn es dir schlecht geht, der Vergangenheit, sondern frag dich, warum ist diese gegenwärtige Situation so? Warum geht mein Traum nicht in Erfüllung? Ich will jetzt noch mehr wie je zuvor auf den Herrn schauen, vom Herrn alles erwarten und ich will mich nicht mehr fragen, warum? Warum ist das geplatzt und warum ist das auseinandergegangen? Und warum ist meine Ehe gescheitert? Und warum sind meine Kinder davon gelaufen? Und warum ist das Haus abgebrannt? Und warum? Schick die schmerzlichen Erfahrungen deiner Vergangenheit in die Hölle. Dort gehören sie hin. Und nicht in deinem Leben. Beschäftige dich nicht mit der negativen Vergangenheit deines Lebens. Die hat nichts mehr zu suchen in deinem Leben. Begreife, du bist frei. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von der gesamten schlechten Vergangenheit, von der Macht der Finsternis. Und du bist plötzlich durch Jesus versetzt an himmlische Örter. Du wohnst ganz woanders. Du wohnst nicht mehr in Berlin. Du wohnst ganz woanders. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Du bist erlöst von den Mächten, die dich geknebelt und geknechtet haben, die dich verdorben haben. Du bist erlöst, wie der Zachäus. In deinem Leben ist Heil widerfahren. Zachäus hängt nicht mehr an der Vergangenheit, er ist gerechtfertigt. Und du musst diese Rechtfertigung erleben, diese Begnadigung, diese Versöhnung, diese innere Versöhnung. Und zwar die Versöhnung mit deiner Vergangenheit. Und die Versöhnung mit deiner Vergangenheit heißt abschließen. ad acta legen. Ich habe mir angewöhnt in meinem Leben, ich lese nie zweimal eine Sache. Wenn ich ein Blatt Papier in der Hand nehme, das nehme ich einmal, habe ich gelesen und habe was Wichtiges war, unterstrichen oder rausgeschrieben und in den Akten gelegt. Du solltest dein Leben von gestern und vorgestern nur ein einziges Mal in der Hand nehmen, denn sonst kannst du das Leben nicht mehr bewältigen. Ist zu viel. Was du heutzutage an Informationen bekommst, du kannst diese Informationen gar nicht verarbeiten. Die Eindrücke, die du erlebst, kannst du nicht mehr verarbeiten. Du platzt vor Informationen. Nur einmal, danke, das war gut, wunderbar. Wenn es nicht, weg. Will damit nichts zu tun haben, bin erledigt. Und du solltest bereit sein, die Sachen wegzuschmeißen. Und sonst wirst du ein Messi, ein Sammler. Und wir sollten aufhören, Sammler zu sein. Gott hat uns berufen, Jäger zu sein. Halleluja. Nach vorne zu jagen und nicht zu sammeln und zu horten. Mit der Taufe ist deine Vergangenheit begraben. Du bist gestorben mit Christus. Und du musst dich dafür halten. Ich bin tot. Wenn Probleme kommen, deine Vergangenheit dich einholen will, dann sagst du, was wollen sie von mir? Mich gibt es nicht mehr. Ich habe aufgehört zu existieren. Deshalb ist die Taufe so wichtig. Und wer noch nicht getauft ist, soll sich melden, dass wir eine Taufe veranstalten können. Und wenn wir genügend Anmeldungen haben, wir werden wieder eine Taufe machen. Und jetzt ist das Wetter so schön. Seewasser ist gut. Wir taufen auf dem See. Nicht nur in der Wanne. Aber nach der Taufe hat das alte Leben keine Berechtigung mehr über dein Leben. Das alte ist vorbei. Es ist erledigt. Begraben. Und du hast durch Christus eine neue Identität. Du darfst deine Leiche nicht immer wieder ausgraben und sagen, ist er schon wirklich verfault? Ist er schon wirklich erledigt? Ist es schon wirklich vorbei? Was du beerdigt hast, das lass es liegen. Und nicht irgendwie mal umbetten. Lass es liegen. Die Knochen noch sammeln. Nein, lass die Knochen liegen. Weißt du, das ist nämlich ist ein Problem im Leben des Volkes Gottes. Du kommst nicht weiter, weil du immer zu viel in die Vergangenheit schaust. Die armen Israeliten, die sind nicht weitergekommen, weil die immer wieder an die Fleischtöpfe Ägyptens gedacht haben. Ach, dieses Steak da mit Pfeffer und mit dem Kümmel und mit dem Gewürz. Und dann plötzlich regen sich die Säfte und plötzlich kriegst du Appetit und immer nur Wachtelfleisch und Manna und es ist Wasser aus dem Felsen, das ist doch zu wenig. Herr, Moses, kannst du uns nicht mal ein bisschen nur einen Ausflug nach Ägypten erlauben? Und wir haben uns noch nicht gelöst von der ägyptischen Denkweise und von den ägyptischen Fleischtöpfen. Und das ist die Erlösung. Gott will dich erlösen von den Fleischtöpfen Ägyptens. Gott will dir was anderes geben, eine andere Speise. Weißt du, was Heiland seine Lieblingsspeise war? Fisch. Das war seine Speise. Fisch. Und den Willen des Vaters zu tun. Der Teufel möchte dich immer wieder, dass du an deiner alten Geschichte rummachst, dich erinnerst, was früher alles so war und dich bemitleidest und beheulst und bejammerst und beklagst. Gott will dir ein neues Lied geben. Er will dir die Trauerkleider ausziehen und dir Schönheit statt Asche geben. Und er will diese alte Leier zerklopfen und sagt, endlich hör auf mit diesem Geplärr. Früher. Ich habe dich begnadigt, mein Kind. Du bist nicht mehr bei den Schweinen, bei dem Schweinebauer dort. Du bist nicht mehr verloren. Und denk nicht, wir sind verloren, wir sind hoffnungslos, wir sind aufgegeben. Niemand mag mich, niemand liebt mich, niemand versteht mich. Doch, der Vater im Himmel. Der wartet jeden Tag, schaut er zum Fenster raus, wann kommt der Junge oder das Mädel? Ich bin aus Gnaden erlöst und nicht durch Werke. Das ist eine Wucht und gewaltig für mich und ich möchte nichts mehr anders. Ich möchte auch nicht mehr zurück, ich möchte auch gar nichts anders. Aus Gnaden bin ich erlöst und das nicht von mir. Das ist ein Werk Gottes, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Was kann das Kind, das nicht einmal richtig abgenabelt war? Was kann das Kind da in dem Blut, wo es liegt? Es kann gar nichts. Wir sind alle hilflos gewesen. Wir leben allein aus Gnaden. Und deine Vergangenheit und deine Gegenwart und deine Zukunft muss unter der Gnade stehen. Das Stichwort Gnade. Und nicht mehr zurück zu den alten, toten Werken. Wir sind aus Gnaden erlöst. Wer wieder zurückgeht zu den alten Werken, der kreuzigt Jesus. Hebräer 6, Vers 4 bis 6, lese ich aber nicht. Weißt du, wenn du einmal den Jordan durchschritten hast, einmal die Taufe hinter dir hast, wenn du einmal das neue Land betreten hast, nicht mehr zurück. Wir haben liebe Verwandte die aus Sibirien, Familienangehörige, die aus Sibirien kamen, wir haben sie eingeladen, die sollten in Deutschland wohnen, die hätten ja auch in Deutschland leben können. Aber was macht es? Die sind mit Deutschland nicht zurückgekommen. Ein Jahr später stellen sie den Antrag, wir möchten wieder nach Sibirien zurück. So dumme Leute. Ja, in Sibirien, da sind alle unsere Verwandten, haben sie geschrieben. Da kennen diese Verwandten hier in Deutschland kennen wir nicht so, obwohl wir auch verwandt sind. Aber wir sind nicht so gut wie die dort in Sibirien. Wir wollen wieder nach Sibirien zurück. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? So ist der Mensch. Also ich möchte keinen Tag mit Sibirien tauschen. Ich kenne die Gegend in Sibirien, ich weiß. Also ich möchte nicht zurück. Aber weißt du, das ist so, das kennt man nicht wieder zurück. Wir sind nicht von denen, die wieder zurückgehen. Weißt du, in der Bibel steht einmal, die Hunde sind es, die das, was sie ausgespuckt haben, wieder fressen. Die Hunde. Zurück. Du bist erlöst. Du bist erlöst von deiner Vergangenheit. Du bist im gelobten Land angekommen. Und ich meine, das ist das Reich Gottes. Gotteskindschaft und so weiter. Und da lebst du in einer ganz anderen Welt. Aber weil du dich nicht auskennst, weil du dich da nicht eingebürgert bist, weil du damit nicht verwachsen bist, weil du da keine richtige Beziehung hast, bist du wieder zurück. So wie meine Verwandten nach Sibirien. Löse dich von deiner Vergangenheit. Die Botschaft der Pfingstpredigt war, lasst euch erlösen von diesem verkehrten, verdorbenen, dahingegebenen Geschlecht. Das waren Juden. Das waren Leute, die aus allen Herren Ländern zu der Zeit in Jerusalem wohnten. Ihnen galt die Botschaft, lasst euch erlösen von eurer Vergangenheit. Und fangt jetzt mit Jesus was Neues an. Lasst euch taufen, lasst euch in die Gemeinde eingliedern. Erlöste müssen erlöst werden von ein paar Sachen. Von der Sünde Nummer 1, vom Geld Nummer 2, von der Vergangenheit Nummer 3. Und es ist, weißt du, du wirst vielleicht vom Geld leicht erlöst und von den Sünden schon überhaupt. Aber von deiner Vergangenheit, die klebt dir so an. Das ist ein Stück von dir. Das ist in dir einprogrammiert. Und das, was geschehen ist, kannst du nicht ungeschehen machen. Es sei denn, der Herr brennt es raus. Das, was mit dir passiert ist, da ist ein Speicher drin. Und er speichert jede negative und jede positive Erfahrung wird gespeichert. Und da lebst du von der Erinnerung. Und sobald ein Stichwort fällt, ist schon das ganze Programm in Aktion. Und dann gilt diese alte Leier wieder. Oh ja, guck mal an, wenn es die nicht gibt. Weißt du, wir müssen uns auch Deutsche, jetzt ganz besonders als Deutsche, wir müssen uns von der teuflischen Geschichte des NS-Reiches lösen. Das waren Verbrecher, das waren brutale Menschen. Aber du wirst aus deinen Komplexen nie rauskommen, es sei denn, du sagst, ich vergesse, was da hinten ist. Du kannst nicht nach vorne gehen, solange du immer noch zurückschaust. Holocaust und Nazi und Hitler. Und jetzt kommen die ganzen Filme, werden wieder neu aufgetischt und ausserviert und so weiter. Du kommst nicht vorwärts, du kannst Gott gar nicht dienen, weil du immer an die Vergangenheit klebst. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Paulus wurde Paulus, weil er bereit war, Judaismus, Pharisäertum, Selbstgerechtigkeit, alles über Bord zu werfen. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich bin ergriffen. Nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen von Jesus. Wir müssen von Jesus ergriffen sein und nichts wie nach vorne pirschen. Und nichts anderes wie nach vorne gehen. Und wenn du fällst, fall schon nach vorne. Da bist du schon 1,70 Meter weiter. Kapituliere nicht vor deiner Vergangenheit. Und lass dich nicht von der Vergangenheit binden. Und so weiter, dass deine Vergangenheit dich blockiert. So viele Menschen werden von ihrer Vergangenheit blockiert. Die kommen gar nicht weiter. Und da kommen noch Leute, die gehen mit der Vergangenheit hausieren, so wie in Galatien, wo Paulus den Brief an die Galater schreibt, ihr habt doch so schön angefangen, Brüder und Schwestern. Wer hat euch aufgehalten? Und ich sag, wer die aufgehalten waren, Leute, die Beschneidung predigten. Ich bin kein Jahr in Berlin, nicht einmal ein Jahr, ein halbes Jahr, dann kommt doch ein Bruder zu mir, Bruder, du musst dich beschneiden lassen. Sagst du, warum? Haare schneiden, ja, Fingernägel schneiden, ja, aber sonst was anderes lasse ich mir nicht beschneiden. In aller Liebe. Aber ich will dir nur sagen, weißt du, da kommen Leute, die denken, um das volle Evangelium, das volle Heil zu erleben, ich muss mich beschneiden. Der Herr beschneidet mich. Mein Herz. Das Herz, das beschnittene Herz ist viel wichtiger, wie was anderes zu beschneiden. Gott hat dich von deiner Vergangenheit erlöst, von allem, was faul und träge war, nichtsbringend war, was Leerlauf und Sinnlosigkeit war, was Schuld war, erlöst. Und danke Gott für die Erlösung, der dich erlöst von deinen Gebrechen. Sei froh, dass diese alten Dinge dich von früher nicht mehr bestimmen dürfen und dir nichts mehr zu sagen haben und nichts mehr zu melden haben. Lots Frau schaute zurück. Huh, Sodom brennt, mein Haus brennt, meine Möbel brennen. Eine Schwester aus Australien hat mir ganz schrecklich angerufen, die Welt geht unter. Und Miete, die Wohnung ist gekündigt, wir sitzen auf der Straße und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, wir wollen wieder nach Deutschland zurückkommen. Ja, es mag recht und gut sein, dass nach Deutschland zurückzukommen, aber ich halte nichts davon. In Australien ist Gott genauso wie hier in Deutschland. Und in Australien gibt es noch mehr Land als hier in Deutschland. Und so weiter. Da kannst du in manchen Busch dich noch verkriechen, in Deutschland gibt es kaum freie Büsche mehr. Aber, weißt du, wir brauchen einen Container, um nach Deutschland zu kommen. Weißt du was, wenn tatsächlich das Haus brennt und tatsächlich, wenn man auf der Straße sitzt und tatsächlich, wenn man nichts mehr hat, zwei Koffer reichen vollkommen aus. Und dann bezahlt man ein Ticket, ja, ich sollte Geld rüber schicken. Da bezahlt man ein Ticket, dass die Leute rüberkommen mit zwei Koffern, das reicht vollkommen. Das nackte Leben, wenn du fliehen musst. Ha, was kannst du da mitnehmen, einen Container noch? Aber du siehst, die Leute hängen an den alten Klamotten, an den alten Möbelstücken, an Hund und Katze und an was weiß ich alles. Wir sollten erlöst sein. Und da merke ich, wie unerlöst Christen sind. Wie unerlöst Christen sind. Weißt du, zuerst sagt der Herr, die sollen nach Australien gehen. In aller Liebe. Die sollen in Australien gehen. Aber die gleichen Leute kamen zu mir und haben mir erzählt, Gott hat mir gesagt, die sollen nach Alaska gehen. Stell mal vor, die wären tatsächlich nach Alaska gegangen. Die wären dort alle erfroren. Australien ist wenigstens ein bisschen warm. Aber du siehst, immer der Herr hat es mir gesagt, der Herr hat es mir gesagt, der Herr hat es mir gesagt. Weißt du, was der Herr sagt? Hör auf mich und tu, was ich dir sage, was mein Wort sagt. Und nicht Australien oder Alaska oder was weiß ich was für Hinterdupfing. Ja, aber die meisten Leute, die denken, da wo ich nicht bin, da ist Paradies auf Erden. Und dann ist man dort 20 Jahre und dann plötzlich steht man auf der Straße. Ihr habt dafür kein Verständnis, in aller Liebe. Ich habe kein Verständnis. Zwei Koffer, wenn wirklich die Not da ist, ich habe gesagt, ihr könnt gerne kommen und ich werde euch auch das Fahrgeld bezahlen, aber nur für zwei Koffer. Das Wichtigste, aber nicht ein Container. 10.000 australische Dollar, das ist ein Haufen Geld. Wozu brauche ich die alten Klamotten? Bei uns wird so viel weggeschmissen und wir haben hier eine volle Garderobe, die kann man einkleiden, dass sie wie Könige rumlaufen. Rückwärts schauen. Wer rückwärts schaut, hat keine Vision nach vorne. Visionen gibt es nur vorne. Also ich habe hinten noch keine Vision in meinem Hinterkopf gesehen. Also wenn ich die Vision gesehen habe, ich sah die Herrlichkeit des Herrn und so weiter. Visionen liegen immer in der Zukunft. Was kommt? Du kannst dich nur verwirklichen, wenn du nach vorne schaust. In der Vergangenheit kannst du dich nicht verwirklichen. In Jesaja 43, Vers 18 heißt es, achtet nicht auf das Vorige. Achtet nicht auf das Vorige. Und du sollst nach Epheser 4, 22 den alten Menschen ausziehen. Die alten Lumpen, die alten Klamotten, alles zurücklassen. Denkt nicht an das, was früher war. Seht her, sagt der Herr, ich mache alles neu. Jesaja 43. Gott lehrt uns, dass wir das Alte vergessen, uns von dem Alten lösen. Und du darfst alles vergessen, nur eines nach 5. Mose 6, Vers 12. Du darfst alles vergessen, nur nicht den Herrn. Du darfst alles vergessen. Du darfst sogar vergessen, wie du heißt. Ist mal gar nicht so schlimm, wenn ich mal vergesse, wie ich heiße. Spielt keine Rolle. Gott weiß wenigstens, wie ich heiße. Selbst wenn die Menschen nicht mehr wissen, wer du bist, du darfst nur eines nicht vergessen, den Herrn. Ist so wichtig. Wenn du Gott vergisst, hast du alles vergessen. Aber ich sagte ja, du darfst den Teufel vergessen. Und wenn du den Teufel vergisst, vergisst du alles. Was nichts von lebenswert ist, was nicht lebenswichtig ist. Das Vorige. Dann ist alles seine Werke, seine Machenschaften. Du darfst den Teufel gerne vergessen. Mit meiner Genehmigung. Meine Botschaft ist, schau nicht zurück. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Durch Jesus hast du eine neue Zukunft, bist ein neuer Mensch. Eins warte ohne Gott und ohne Hoffnung, steht im Wort Gottes. Jetzt komme ich noch zu schnell zu einem Punkt, was mich bewegt. Lukas 9, 62. Wer die Hand, das ist Worte Jesu, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. der kann gerettet sein, aber der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, für die Arbeit im Reich Gottes, für die Regierung Gottes, für die Bestimmung, die Gott für sein Leben hat. Denn wir sind von Gott her bestimmt zum Herrschen. Wir sind von Gott bestimmt, die Erde zu füllen. Wir sind von Gott bestimmt, die Erde sich untertan zu machen. Wer die Hand an den Pflug legt, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Für den Himmel und das ewige Leben ist wieder was anderes. Darüber reden wir jetzt nicht. Es geht ums Reich Gottes. Mit Christus regieren, mit Christus versetzt an himmlische Örter. Um das geht es mir. Das ist so wichtig. Lass dein Leben von Gott bestimmen und nicht von deiner Vergangenheit. Ja, bisher habe ich nichts tun können. Du konntest bisher nichts tun, aber jetzt kannst du was tun. Heute noch. Und ich weiß nicht, ob du noch morgen was tun kannst. Jemand kam zu mir vor Jahren, aber als Euro eingeführt wurde, also ich kann jetzt nur noch die Hälfte geben. Ich kann nur noch die Hälfte geben. Weißt du, das ist alles nur noch die Hälfte, was D-Mark und Euro umgerechnet, nur noch die Hälfte geben. So wenig. Was ist das für so viele? Aber ich sag dir, so gut wie es uns heute geht, wird es uns nicht mehr gehen. Das ist die Botschaft. Wenn du an die Vergangenheit schaust, deshalb kaufe die Zeit aus, was du tun kannst, das tue bald, warte nicht zu lange, zögere nicht. Wenn der Herr dir sagt, jetzt, dann heißt es, du kannst jetzt tun, später weiß ich nicht, ob du es noch tun kannst und tun würdest auch. Lass dein Leben nicht bestimmen von irgendwelchen Dingen, du lebst heute, hier und jetzt und mach daraus das Beste. Lass dich nicht von deinen Ängsten jagen und treiben. Wer die Hand vom Pflug zurückzieht, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Niemand wird mit Christus regieren, der zurückschaut, der Kompromisse macht, der nicht das tut, was Gott im Augenblick sagt. Gott sagt uns immer, wenn er was sagt, im Augenblick, nicht für später und nicht für nachher und nicht irgendwann. Immer wenn Gott redet, ist es jetzt die angenehme Zeit. Niemand dient Christus, wenn er sich vor Menschen fürchtet, aus Angst zurückzieht, sich fürchtet vor Schwierigkeiten. Und wir sind von Gott bestimmt, Herrscher zu sein, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Und was wir hier unten sind, da sind wir in der Vorbereitungsphase zur Regentschaft. Wir sind jetzt noch in der Opposition. Wir sind in der Opposition. Hier wird die Regierung Christi gebildet in Berlin und wo überall Kinder Gottes zusammenkommen, wo sie Wort Gottes hören. Im Augenblick sind wir in Minderheit, aber bald sind wir in der Mehrheit. Eine Schar, die niemand zählen kann. Aber wenn du zurückschaust, was ist? Bald wird sich das Blatt wenden. Denn die Bibel sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt. Deshalb zieh die Hand nicht zurück vom Pflug, wo Gott dich hingestellt hat, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Du hast eine Bestimmung. Du sollst mit Christus regieren. Du hast eine Berufung in deinem Leben. Und der Teufel möchte dich immer deine Berufung entweder aushöhlen, zu unterminieren oder dich vom Pflug zurückziehen. Ich kann mit dem Traktor pflügen, ich habe alles schon gemacht mit dem Ochsen oder mit Kühen und mit dem Pferd. Ich weiß, wie man pflügt. Weißt du, das ist, Gott hat nicht gesagt, du sollst den Pflug ziehen, sondern du sollst nur den Pflug steuern. Und das kannst du mit dem kleinen Finger, wenn du dich nicht dumm stellst. Die Gäule ziehen den Pflug. Und du musst nur lenken und immer auf das Ziel geachtet, dein Auge richten und einfach nur auf das Ziel gucken. Du musst nicht nach links und rechts gucken, du musst immer nur das Ziel vor Augen haben. Und nur so erreichst du eine gerade Furche. Und wenn du dann eine Furche gezogen hast, du musst nur noch auf die alte Furche gucken und einfach hier dieser Furche nachgehen. So einfach, so idiotensicher ist das Pflügen. Aber ich habe gepflügt im Bayerischen Wald, wir haben ja Landwirtschaft gehabt. Weißt du, der Bayerische Wald ist voller Steine. Ist genauso schlimm wie Israel. Deshalb hat der Teufel gesagt, lass die Steine zu Brot werden beim Herrn Jesus. Und so weiter. Und weißt du, da springt der Pflug wieder raus und denkst, guck mal schon wieder daneben. Aber du musst wieder gucken, dass du auf der Spur kommst. Am besten hätte ich im Bayerischen Wald das Pflügen aufgegeben. Aber du kannst nichts ernten, wenn du nichts pflügst. Du kannst nicht sehen, wenn du nichts pflügst. Deshalb, wer die Hand vom Pflug zurückzieht, ist nicht geschickt vom Reich Gottes, zum Reich Gottes. Und sagt, das hat keinen Wert. Kinder Gottes dürfen nie sagen, es hat keinen Wert. Es hat immer einen Wert, immer gerade ausziehen. Und dann, wenn ich so die Pflüge, ich war mal in so einem Bauernmuseum und die Pflüge, wie die Pflüge angefangen haben, weißt du, nicht immer haben wir so schöne Pflüge, wie wir heute aus Metall und Eisen haben. Manchmal haben sie nur so ein Stecken gehabt und dann festgehalten und der Ochse hat gezogen. Aber du musst nur steuern. Kannst du in deinem Leben deine Situation steuern? Wenn du auf die Vergangenheit schaust, stell dir mal vor, ich gucke nach hinten. Ich werde keine gerade Linie ziehen, keine gerade Furche ziehen. Ich muss immer nach vorne schauen. Und ich muss mich immer auf das Ziel konzentrieren. Bruder und Schwester, wenn du die Zukunft gewinnen willst, musst du dich immer auf das Ziel konzentrieren. Was ist dein Ziel? Und für mich mein Ziel ist Jesus Christus, der Thron Gottes, die Herrlichkeit im Himmel. Dort möchte ich einmal ankommen. Und jetzt ist es egal, auch wenn es Schwierigkeiten auftreten unterwegs, und es wird unterwegs eine ganze Menge Schwierigkeiten geben, ich halte mich an den Schwierigkeiten nicht auf. Halte dich nicht an deine Krankheiten auf, halte dich nicht an deine Zipperleins auf, halte dich auch an deinen Ängsten auf, halte dich nicht an deinen Sorgen aus, an deine Kümmernisse und an was alles auch sein mag, halte dich nicht daran auf. Schau auf das Ziel. Und wenn du einmal dort bist, dann wirst du sagen, es hat sich gelohnt. Schau nicht auf die Probleme. Das geht alles vorbei. Diese Probleme. Und je mehr Probleme manchmal da sind, umso mehr musst du dich auf das Ziel konzentrieren. Halte durch, das ist die Botschaft. Schaue nicht zurück. Halte durch. Gib nicht auf. Zieh deine Hand nicht zurück. Und sag, jetzt schmeiße ich alles hin. Also, es hat alles keinen Wert. Das ist, was der Teufel wartet, dass du das aussprichst. Es hat keinen Wert. Und wenn du denkst, es hat keinen Wert, es hat sehr viel Wert. Der Teufel versucht immer wieder, die Werte zu verdrehen. Und was wir in unserer Gesellschaft erleben, ist eine Verdrehung der Werte. Es hat keinen Wert. Beten hat keinen Wert. Geben hat keinen Wert. Glauben hat keinen Wert. In die Kirche gehen hat keinen Wert. Den Glauben an die Kinder weiterzugeben hat keinen Wert. Alles hat keinen Wert. Aber gerade das ist, was die Gesellschaft überleben lässt. Beten und Gottes Wort und Gemeinschaft der Heiligen und geben. Viele versagen nur, weil sie auf die Vergangenheit schauen. Und sagen, guck mal, was ist daraus geworden. Und es ist manchmal entsetzlich, wenn ich die Menschen anschaue. Guck mal, in Amerika, im Bibelbelt, da in diesem Bibelgürtel, die Leute sind religiös, haben Sonntagsschule gehabt und so weiter. Und was ist das Ergebnis? Die Kinder der Gläubigen gehen nicht mehr in die Kirchen. Die Kirchen haben die größten Probleme, um die Jugend zu erreichen, die Teenagers zu erreichen. Die gehen nicht in die Kirche. Ich frage, was haben sie falsch gemacht? Haben sie eine falsche Religion weitergegeben? Haben die Kinder nur unterhalten früher? Und ich sage, du bringst die Generation nicht nach vorne, wenn du immer an früher denkst. Heutzutage, die nehmen nicht mehr so Griffel, Tafel und so weiter und Griffel und Schreiben. Weißt du, was sie heute nehmen? Schon die Kleinen, ich bin also manchmal erstaunt, da fahren Leute vorbei, da sitzt so ein kleiner Bengel noch in so einem Liegestuhl und im Auto und spielt schon so ein Computerspiel. Und er ist firm. Verstehst du? Und unser einer steht da, weißt du, wir sind noch gewohnt mit Griffel und Tafel zu schreiben. So hat es bei uns angefangen, aber die spielen schon mit Computer. Die Welt ist anders geworden. Und weißt du, wenn du denen erzählst die Geschichte früher, da sind noch Zeichen und Wunder passiert. Heute passieren sie auch. Und deshalb, die Kinder wollen Zeichen und Wunder sehen. Die Kinder wollen Gebetserhörungen erleben. Die Kinder wollen, die wollen die Stimme Gottes hören. Und die wollen die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Und nicht nur früher, weißt du, das ist vor 2000 Jahren, da gab es einen Herrn Jesus, da gab es einen Paulus, da gab es einen Petrus, da gab es einen Propheten, so und so. Vergiss es, was die Leute wollen. Was ist jetzt möglich? Was kann ich heute mit meinem Gott anstellen? Das ist, was die Leute wollen. Und ich bin eigentlich froh, dass die Leute unsere Predigten hören, denn die Leute schreiben mir und sagen mir immer wieder, also diese Predigten sind immer up to date. Ich mische auch Politik rein, denn Gott ist etwas auch für das praktische Leben und Politik bestimmt mein Leben. Und ich kann Ja und Nein sagen, kann ich annehmen oder nicht annehmen, kann mir meine eigene Meinung bilden. Aber weißt du nur, ja, dort drüben, in Israel, in Palästina, auf dem Berg Tabor, da hat sich der Herr verklärt. Der Herr will sich hier und heute und jetzt in unserem Leben verklären. Nicht damals vor 2000 Jahren, da war ich nicht dabei, habe noch nicht gelebt, habe noch nichts gemerkt. Aber ich will was jetzt spüren, was jetzt entdecken, was jetzt erkennen. Schau nicht zurück. Du hast angefangen und du bist schon zu weit gegangen mit dem Herrn Jesus. Du bist jetzt bis hierher angekommen und jetzt geht's weiter. Weißt du, die Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, das sind so Meilensteine. Und da eine Erfahrung, dort eine Erfahrung, da eine Erfahrung, dort eine Gebetserhöhung, da ein Wunder. Das sind alles Meilensteine, so Kilometersteine. Und wenn ich nach Memels mit meinem Vater auf dem Pferdewagen zum Markt fuhr, habe ich immer abgezählt, habe ich rechnen gelernt. wie viele Meilensteine, Kilometersteine von hier bis zu nach Hause sind. Und wenn wir dann wieder nach Hause fuhren, habe ich wieder angefangen zu rechnen. Jetzt muss ich noch so und so viele Meilensteine vorbei. Ich muss an all die Meilensteine vorbei, da wo ich zuerst mal hingefahren bin. Wenn du mit Gott Erfahrungen machst, wenn du mit Gott Erlebnisse machst, das sind alles Meilensteine. Und wenn du dann zurückfährst, dann musst du sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war auch nichts. Dann musst du sagen, das war alles nichts. Und bis du zu Hause ankommst, das wird dir die Lust vergehen zu sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts. Dann wirst du merken, du, Gott war überall so gut. Da war eine Erfahrung, das und so weiter. Und deshalb, Menschen, die Erfahrungen mit Gott machen, die haben Probleme zurückzufallen. Die haben Probleme, in die Vergangenheit verloren zu gehen und sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war nichts. Nein, da war alles was. Deshalb mach so viele Erfahrungen wie nur möglich mit Gott. Und du kannst deine Hände hochheben. Du musst gar nicht viel machen. Du musst nur deine Hände ausstrecken und du bist schon am Flug dran. Und manchmal ist es schwierig. Und weißt du, so einen Flug zu steuern? Oh, ich wäre so gerne, Mann, oh Mann, dass ich Pastor geworden bin. Ich habe meinen Beruf verfehlt. Einfach zu fliegen und dann den Geruch der Pferde und am Traktor, da sitzt da, dann lässt ein Flug runter und ein Flug rauf, das ist alles. Aber so noch mit der Natur verbunden, mit der Erde verbunden, mit dem Leben verbunden, der die Hand an den Flug legt, wer anfängt sein Leben zu bearbeiten. Und du musst dein Leben bearbeiten, bevor du was siehst. Weißt du, du kannst nicht sehen, solange nichts bearbeitet worden ist. Du kannst nicht einfach auf der Wiese dein Gemüse sehen. Nein, du musst den Boden vorbereiten. Deshalb ist das Pflügen das Wichtigste. Nicht das Sehen. Das Sehen kommt nachher später. Aber hast du schon gepflügt? Umgegraben? Pflüget ein neues, sagt der Herr. Wenn es in deinem Leben, deine Vergangenheit nichts war, vergiss das alles. Schließ das Heft. Mach das zu und so weiter und fang was Neues an. Und es gab in unserem Leben öfters mal was nichts war. Zumachen, Schluss, zu den Akten, hier einen Zettel hinschreiben, abgeben, vorbei. Und fang was Neues an. Und sag, ab heute, heute ist der neue Tag. Heute ist Stunde X für mich. Heute fange ich jetzt Gott zu dienen und für Gott zu leben und für Gott zu arbeiten. Heute, ab heute ist mein Leben anders. Ab heute wird Deutsch gesprochen. Ab heute wird gebetet. Ab heute machen wir das. Weißt du, du musst irgendwo einen Punkt setzen in deiner Vergangenheit. Flüget ein neues. Du musst einmal ansetzen. Und dann musst du gucken, aha, von hier nach dort. Ich muss das Ziel anpeilen. Du musst anfangen, heute das Ziel festzulegen. Und damit steht und fällt alles. Setz in deinem Leben ein Ziel. In deinem Beruf, in deine Entwicklung, in deine Ehe, in deine Gesundheit, in deinem Glauben, in deine Beziehung zu Gott. Setz ein Ziel und sag, ab heute. Also ich habe einen Plan, ein Apostel zu werden. Ein Prophet zu werden. Ein Held zu werden. Ein siegreicher Kämpfer des Herrn zu werden. Ab heute habe ich einen Plan. Gib's mir hier wieder her. Ab heute will ich was Neues. Ab heute will ich Geschäfte machen. Ab heute will ich ein Haus bauen. Ab heute will ich Kinder zeugen. Ab heute will ich das, ab heute will ich das. Du musst dir einen Plan setzen. Ab heute will ich heiraten. Da kamen doch die zwei Lieben und die kamen und sagten, zuerst kam sie, was ich darüber denke. Und dann haben wir mit ihr gesprochen, habe gesagt, was denkt der andere? Denn man braucht einen anderen Menschen auch noch, um zu heiraten. Und so ergibt sich Stück für Stück. Man kann ja nicht allein heiraten mit sich selber. Manche sind so schlau und bringen sogar fertig. Aber heute, mir geht es darum, du musst dir ein Ziel setzen in deinem Leben. Wenn du dir kein Ziel setzt, wenn du nicht deinen Kalender nimmst und sagst, aha, da und da und dort, da mache ich das. Ich will was erreichen. Du musst dir einen Punkt setzen von deiner Vergangenheit und ich will heute Neues. Neuen Wein, neue Schläuche, neue Möglichkeiten. Lass dich nicht zu Fall bringen vom Feind mit der Vergangenheit. Mit dem, was gestern ist und was vorgestern war, was deine Eltern gemacht haben. Das war gut für deine Eltern. Wir werden Vater und Mutter ehren nächsten Sonntag. Aber für dich muss es anders werden. Du kannst nicht da machen wie deine Mutter. Verstehst du? Deine Mutter hat es gut gemacht. Sie hat prima gemacht. Und niemand konnte es besser machen wie deine Mutter. Aber du bist jetzt nicht mehr deine Mutter. Du bist jetzt du. Und du hast jetzt eine neue Geschichte. Eine neue Biografie. Du bist ein neuer Universum. Eine neue Schöpfung, ein neues Kosmos Gottes. Und jetzt fängt Gott bei dir eine neue Schöpfung an. Flüge dein Neues. Konzentriere dich jetzt auf deine neue Aufgabe. und peile das Ziel da an. Das vielleicht siehst du nicht im Augenblick, aber guck wenigstens, wo die Sonne aufgeht. Und dann gehst du in diese Richtung. Schau nicht zurück. Du kommst nicht vorwärts, wenn du zurückschaust. Durch Klagen und Jammern und Mitleiden, Bedauern und Verfluchen und was weiß ich alles, du kommst nicht weiter. Du kannst alles verwünschen und sagen, das war nichts und kannst noch so fluchen, wie du willst. Du bringst nicht, kommst nicht weiter. Du musst jetzt Ziele setzen und was Neues anfangen. Eine Entscheidung treffen. Du musst die negativen Gedanken, die noch irgendwo auftauchen, überwinden. Und fang an, für das Neue zu danken. Und einfach mit Dank jetzt empfangen. Sag, das ist so schön. Nichts anderes ist so schön als so weißes Blatt Papier. Und als nur noch dieses weiße Blatt Papier. Das ist so schön, dieses weiße Blatt Papier. Was für Möglichkeiten habe ich? Aber weißt du, was die Leute machen? Die sehen irgendwo deinen schwarzen Punkt. Und die halten sich an diesem schwarzen Punkt auf und machen sich kaputt und krank. Also es ist nicht, was siehst du? Ich sehe deinen schwarzen Punkt. Du sollst aufhören, die schwarzen Punkte und die schwarzen Flecken zu sehen. Du sollst alles vergessen. Und du hast die Möglichkeiten, schöpf deine Möglichkeiten aus, die du hast. Und die hast nicht mehr lang. In 50 Jahren ist alles vorbei mit dir, mit mir, mit uns. Vielleicht. Also wenn du 100 Jahre wirst, ist gutes Alter. Da gehst du. Und Gott will uns mit hohem Alter beschenken, aber schau nicht auf die Schwierigkeiten, sondern schau auf die Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Nicht auf das Blatt Papier. Weißt du, wo ich schreiben gelernt habe? Ich habe kein weißes Blatt Papier gehabt. Wir waren arm. Aber wir haben Zeitung gehabt. Ich habe alle Ränder beschrieben, als ich schreiben konnte. Ich habe geschrieben und geschrieben, überall, wo ich nur schreiben konnte. Die ganzen politischen Hefte, die waren alle voll geschrieben. Ich habe alles, alle freie Stellen geschrieben. Haben mir alles aufgeschrieben, was ich mir merken wollte. Fang an aufzuschreiben und dein Leben auszufüllen mit Sinnvollem. Nicht, was die anderen für dich gedacht haben. Weißt du, das stört mich nicht, was die anderen, das habe ich alles durchgestrichen. Ich habe ringsherum um die leeren freien Plätze. Da habe ich geschrieben und geübt das Schreiben. Wir sollen aufhören, das zu akzeptieren, was die anderen. Ja, und lesen. Nein, gib deinem Leben eine Idee. Gib deinem Leben eine Vision. Gib deinem Leben ein Ziel. Und fang an zu flügen. Und schreib die ganzen Ränder deines Lebens noch voll, was noch frei ist. Jedes Jahr, jede Woche, jeden Monat deines Lebens voll mit der Herrlichkeit des Herrn. Manche Bibeln, wenn ich so manche Christen angucke, weißt du, das ist das Wort Gottes, aber die ganzen Ränder ringsherum, die sind voll geschrieben. Die ganzen Referenzen, die ganzen Bezugsstellen. Erfüll dein Leben mit dem Leben Gottes. Oder verbinde es mit dem Leben Gottes. Weißt du, das ist manchmal so schön zu sehen. Also wenn mal jemand mal eine Bibel hier vergisst, weißt du, ich schnuppere auch manchmal rum, bin sehr unheilbar neugierig. Und dann guck mal da, ach, der Herr hat mein Gebet erhört da und da. Und da ist ein Wunder passiert und dort hat mir der Herr geholfen. Das ist wahr, es stimmt und dann Ausrufezeichen und. Ist doch schön zu sehen, wenn du Gottes Wort liest und plötzlich deinen Kommentar abgibst. Und du solltest deinem Leben wieder einen Kommentar abgeben. Das will ich mit Gottes Hilfe. Leb nicht an gestern, sondern leb an heute und fang an die Kraft Gottes zu denken, was er alles vermag in deinem Leben. Meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Fang an, in deiner Schwachheit auf Gott zu schauen. Fang an, auf die Verheißungen Gottes zu blicken. Fang an, auch die schwierigen Dinge mitzunehmen. Die gehören dazu und so weiter. Denn du musst es lernen, alles mitzunehmen, was das Leben zu bieten hat. Nicht auszuweichen diesen Dingen. Und das gilt auch, schau nicht zurück. Zieh deine Hand nicht zurück vom Flug. Geh weiter. Einfach weitergehen. Und in dem Moment, wenn du weitergehst, wird Gott mit dir weitergehen. Wird Gott mit dir weiterwirken. Wird Gott dich weiter bestätigen. Und jeder Schritt und jede Entscheidung wird eine neue Bestätigung nach sich ziehen. Wie weit willst du mit Gott gehen? Es gibt so viele geistliche Babys in der Gemeinde, die machen keine Fortschritte. Warum? Weil die auf andere schauen. Was andere so vorgedacht und vorgebetet und vorgesungen haben und vorgepredigt haben. Sie selber geben keinen Kommentar, kein Feedback Gott gegenüber. Du solltest kein geistliches Baby mehr sein und kein kleines Kindchen. Nein, du sollst mit Gott Fortschritte machen. Ich will weiter, ich will, das stört mich, dieser schwarze Punkt nicht. Aber ich will mit Gottes Gnade weitergehen. Bis nach Spanien, wie der Bruder Paulus. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Wie weit willst du mit Gott weitergehen? Weißt du, manchmal schmeißt Gott uns ins kalte Wasser und sagt, so jetzt, mein Kind, jetzt geht's weiter. Hebräer 3, Vers 13, 13, Hebräer 3, Vers 13, ermutigt euch einander täglich. Ich habe dich auch heute ein bisschen versucht zu ermutigen. Solange es noch heute heißt, ermutigt euch gegenseitig. Und ich möchte dich ermutigen, gib dich nicht auf und schau nicht zurück. Schau nicht zurück, was du verloren hast. Du hast vielleicht Geld gehabt bei der Bank und investiert, teure Aktien gekauft, auf falsche Pferde gesetzt. Du hast es verloren. Vergiss es. Vergiss jetzt die Tausende und Hunderttausende, die du verloren hast. Vergiss es. Fang von vorne an. Abraham, und das ist mir ein gutes Vorbild, unser Vater im Glauben, Abraham hat mehrmals eine Hungersnot gehabt, hat manchmal einiges verloren, vieles verloren, war sogar bereit, den Isaak zu opfern, war kein Problem, er schaute immer nach vorne. Und Menschen, die nach vorne schauen, die gewinnen immer wieder Zukunft. Die rappeln sich irgendwie wieder hoch mit der Hilfe und Gnade Gottes. Und Heilige haben öfters mal was verloren. Unser Freund Hiob, was hat der verloren? Haus und Hof und Kinder und Kamele und massenweise hat er verloren, ist ein Bettler geworden. Am Schluss war er ein Sozialfall, Hartz IV. Das war Hiob am Schluss seines Lebens. Aber er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein lieber Gott. Die können mir alles nehmen, aber ich bleibe. Und dieser Hiob hat alles doppelt wiederbekommen. Du gewinnst die Zukunft, das Leben wieder doppelt. Was glaubst du? Du lebst doppelt und dreifach, wenn du auf den Herrn schaust und nicht auf die Verluste. Was der Teufel dir alles genommen hat. Der Teufel hat bald ausgespielt. Der hat keine Trumpfkarten mehr. Dann kommt er nur noch, sagt deinem Gott ab, wenn er mit diesem Satz zu dir auftaucht, mit wem auch immer ist, wer das auch immer kommt, schmeiß doch alles hin. Zieh deine Hand zurück vom Flug. Das ist der Moment, wo Gott dir einen neuen Auftrieb gibt. Wo es wieder aufwärts in deinem Leben gibt. Also sag deinem Gott ab. Wenn du das hörst, dann solltest du die Ohren spitzen und da solltest du sagen, jetzt ist die Stunde Gottes, jetzt ist Gottes Augenblick, jetzt und jetzt werde ich mich zu Gott bekennen, egal was jetzt kommt, ich weiß. Und dann stehst du da und dann erlebst du das Wunder aller Wunder. Plötzlich kommt alles zurück. Hör nicht auf deine Freunde, hör auf Gott und hör auf deine innere Stimme. Ist so wichtig, dass du auf deine innere Stimme hörst, auf dein Herz anfängst zu hören. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gib dich nicht auf, schau nicht zurück und folge den Heiligen. Behalte deine Bestimmung im Auge, sei mutig und sei ein Zerstörer des Satans. In dem, wo er sagt, sag ab, dann sagst du zu. Halleluja. Dann sagst du Gott zu, du bekennst dich zum Herrn und stellst den Teufel damit bloß und blamierst ihn. Du schaust nicht zurück, du gehst nicht zurück. Entdecke deine große Berufung heute. Du bist geboren, du bist in der Gemeinde, du bist getauft worden, um vorwärts zu gehen. Um vorwärts zu marschieren. Es gibt ein Lied, aber das können wir nicht singen, müssen wir auch nicht singen heute Morgen. Vorwärts Christi Streiter. Auf zum Heiligen Krieg. Und so weiter. Und dann vorwärts, vorwärts, vorwärts. So marschiere Lied der Heilsarmee. Christi Streiter, vorwärts. Kinder Gottes gehen immer vorwärts. Sind Christi Streiter, lassen sich nicht entmutigen durch äußere Umstände, durch wen auch was, die gehen vorwärts. Leg die Hand nicht am Flug, um morgen wieder zurückzuziehen. Heute sagt, ich entscheide mich, dem Herrn nachzufolgen. Heute Morgen wollen wir beten und ich möchte dich so am Flug nehmen. So hält man Flug. So hält man Flug. Wenn du noch nie geflügt hast, ist egal. Mach so. Lass uns aufstehen, lass uns Fluggebet sprechen. Wir wollen heute einen Flug, Herr, und greif so an deinen Flug. Nimm deinen Flug vor Augen und sag, Herr, ich halte mich an diesem Flug fest und ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde hinter dem Flug des Herrn hergehen. Ich werde mein Leben leben. Ich werde das tun. Ich werde den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich werde den Lauf vollenden und ich werde das Ziel erreichen und ich werde die Krone bekommen, die mir beigelegt ist und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ihr habt ein bisschen Platz, ich möchte euch ein bisschen Mut machen, ich möchte euch einfach sagen, lasst uns ein bisschen spazieren gehen, lasst uns flügen, denn im Stillstand kannst du nichts flügen. Im Stillstand, du musst gezogen werden vom Heiligen Geist. Also wenn du flügen willst, dann kommst du und flügst. Und ich möchte noch ein paar andere einladen, lasst uns flügen, lasst uns hier Furche für Furche ziehen, lasst uns auf den Herrn zugehen, lasst uns auf die Kraft Gottes zugehen, lasst uns auf die Herrlichkeit des Herrn zugehen, lasst uns auf die Ewigkeit zugehen, lasst uns auf das neue Jerusalem zugehen, wir flügen ein, so hält man nicht einen Flug. man hält den Fluch so. Man,
Jakobus 5 betrachtet das Leben des Hiob.
Ja.
Den der Herr ihm
geschenkt hat. Ja, guten Ausgang, wunderbaren Ausgang hat der Hiob gehabt. Wir flügen heute. Halleluja. Wir strecken nicht nur die Händchen, nein, wir flügen. Wir flügen. Schwester, du flügst. Du ackerst um. Du bestellst das Feld. Amen. Wir flügen im Namen Jesu. Wir ackern. Wir schaffen was Neues. Flüget ein Neues, sagt der Herr. Halleluja. Zu Hause flüge was Neues. Praise Gott. Wir bringen Bewegung. Du flügst, du ackerst. Halleluja, wir ackern jetzt für den Herrn. Halleluja, wir reißen die Erde auf zur Ehre Gottes. Preis Gott. Und diejenigen, die vom Land kommen, die wissen, wie man ackert und wie man pflügt. Halleluja, wie man arbeitet. Preis Gott. Und schau den Ausgang Hiobs. Schau den Ausgang Hiobs. Der hat einen herrlichen Ausgang. Lob und Dank. Halleluja, wir gehen an unseren Plätzen. Preisen den Herrn. Der Herr bewegt uns. Pflügt. Halleluja, wir sind hinter dem Pflug her. Wir arbeiten für den Herrn. Wir werden nicht müde. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf. Und das ist ein Appell. Wir müssen pflügen. Wir müssen was tun. Und das ist jetzt nur ein Akt für die unsichtbare Welt. Was wir hier gemacht haben, es ist nur ein Symbol. Und ich lebe von Symbolen. Und Symbole bestimmen mein Leben. Und manchmal pflüge ich. Und sag, Herr, ich gehe mit dir vorwärts. Ich gehe nicht rückwärts. Mich interessiert nicht, was da ist. Die Hindernisse, die Schwierigkeiten überwinde ich im Namen des Herrn. Die habe ich. Ich habe genug Schwierigkeiten. Und um die muss ich nicht beten, die kommen von selbst. Die stellen sich plötzlich ein. Aber das sind Erfahrungen, die ich machen darf in der Gnade Gottes. Halleluja, preis Gott. Und du fliegst immer noch. Halleluja. Gott segne dich. Amen. Lob und Dank.